Hi, ich bin der Marc und ich begrüße dich zu meinem Mental-Podcast Head Coach Körper, Geist und Lebensqualität im Sport. Gesponsert wird die Folge heute von Neurotrim, deinem persönlichen Training für bessere Höchstleistung, mehr Lebensqualität und natürlich effektivere Rehabilitation. Werde fitter, schneller und explosiver mit dem speziellen Training für Profi-, Hobby- und Freizeitsportler. Mein heutiger Interviewpartner ist Ricardo Galandi, kurz Ricky genannt. Wir haben uns damals ja in der Sömmeringhalle in Berlin beim Volleyball in der ersten Bundesliga kennengelernt. Ricky kam als ganz junger Spieler in das Team mit rein und ja, hat dann relativ früh seine Karriere beendet. Wir haben uns in Berlin-Mitte getroffen, in einem Restaurant. Falls es also ein bisschen lauter geworden ist, verzeiht mir das bitte. Ansonsten kommt jetzt hier das Interview mit Ricardo Ricky Galandi. Ricky, eine Szene habe ich noch im Kopf. 2007, Sömmeringhalle, jungscher Spieler kommt rein, kriegt seine ersten Minuten und verwandelt dann hinten raus noch einen Matchball. Das ist so das, was mir noch echt extrem im Gehirn vorliegt. Und derjenige war 17 und das warst du. Was hast du noch für Erinnerungen an den Tag?
Ja, ich war wahnsinnig aufgeregt und habe mich gefreut über diese Möglichkeit, die ja im Prinzip daraus entstanden ist, dass andere Spieler sich verletzt haben aus der ersten Riege. Ich hatte kurz vorher eine ziemlich schwere Zeit. Ich wurde nicht nominiert für die Weltmeisterschaft in Mexiko, die mir damals unheimlich viel natürlich bedeutet hat, weil wir uns den ganzen Sommer darauf vorbereitet haben. Und aufgrund eines Trainerwechsels war das dann für mich leider gestorben. Und ich habe danach sehr hart an mir gearbeitet und das war dann für mich die Belohnung sozusagen, dass ich da auch bedacht wurde dann.
Mit 17, ganz schön früh zu einer Top-Mannschaft. Damals hieß die Mannschaft noch SCC Berlin. Wie hat man sich da so gefühlt als Jungscher in dieser Riege von vielen Routiniers?
Also ich muss sagen, dass mir die Profis den Einstieg sehr leicht gemacht haben. Ich konnte mich schnell eingliedern. Ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ich war jetzt kein besonders aggressiver Spieler oder der irgendwie aufmüpfig war. Hat mir sehr große Freude bereitet. Viele Leute kannte ich ja schon seit Jahren wirklich, wie gesagt, mit 12, 13 angefangen im Verein und als kleiner Jugendspieler da die Bälle gerollt. Ja, und dann mit den Stars sozusagen meiner Kindheit zusammen zu trainieren und zu spielen, das war für mich ein Riesenerlebnis.
Ich kenne es früher noch so aus dem Sport, aus dem Fußball, wo ich groß geworden bin. Das ist, wenn du als Jungster dann in eine Mannschaft reingekommen bist, dann hast du Schuhe geputzt, mehr oder weniger. Du hast die Bälle geholt, du hast die Bälle eingesammelt. Gab es die Rituale so bei euch auch, dass die Jungschen so ziemlich alles machen durften?
Was heißt alles machen? Also jeder hat so seine Aufgaben gehabt. Die Aufgabenverteilung bestand schon vorher, aber ich habe mich da nahtlos eingegliedert. Also klar hilft man da beim Netz aufbauen, beim Wasser tragen, was halt so anfällt, dem Physio ein bisschen unter die Arme greifen mit seiner Tasche. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da geschasst wurde als junger Spieler, gar nicht.
Wir sind ja im Profi-Volleyball-Sport. Wie bist denn du allgemein zum Volleyball gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Ich habe als kleiner Junge relativ schnell an Gewicht gewonnen und meine Eltern haben mir doch nahegelegt, vielleicht mal ein bisschen Sport zu treiben. Viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ich war beim Basketball, beim Schwimmen, beim Fußball. Und irgendwie war das alles nichts für mich. Und dann kam eines Tages, ich glaube, ich war in der 6. Klasse, kam ein Jugendtrainer vom SCC in den Schulsport und hat mich angesprochen, zusammen mit einem Kumpel zusammen. Und hat gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, zum Volleyballtraining zu kommen. Das war dann im Glambecker Ring in Marzahn, also nicht weit weg für mich. Und ich bin dann da hängen geblieben. Also das Training hat mich wirklich von der ersten Minute an angefixt. Und ich spiele bis heute gerne leidenschaftlich Volleyball.
Was ist das Besondere am Volleyball, was du gerade gesagt hast? Was fixt dich so an?
Ja, diese Kombination aus Koordination, Schnellkraft, was man jetzt auch heutzutage im Spitzenbereich sieht bei den Männern, diese Sprunggewalt und die Schnelligkeit, das fasziniert mich extrem nach wie vor.
Was muss man denn mitbringen als guter Volleyballspieler? Die Größe ist gar nicht so entscheidend, oder?
Größe ist auf jeden Fall vorteilhaft. Das hängt natürlich ein bisschen auch von der Position ab. Also ein Außenangreifer oder ein Libero muss jetzt nicht ganz so groß sein wie vielleicht ein Mittelblocker oder ein Diagonalspieler. Aber an sich ist es gut, eine solide Ausbildung gehabt zu haben, im frühkindlichen Bereich schon. Bälle spielen, ähnliches ist ganz, ganz wichtig für die Koordination. Das merkt man doch sehr schnell, welche Kinder frühzeitig halt viel draußen gespielt haben, sich bewegt haben, gut laufen können. Ja, das sind so die wichtigen Sachen, die man da mitbringen sollte erstmal.
Was würdest du sagen, was sind deine Stärken?
Ich glaube, dass ich es schnell geschafft habe, die Anweisungen der Trainer gut umzusetzen. Habe auch versucht, sehr bewusst zu trainieren, mir Bewegungen vorzustellen und wirklich in jedem Training bewusst alle Bewegungen abzuarbeiten, mir vorher vorzustellen. Und ich glaube, dass ich da relativ schnell Fortschritte gemacht habe, im Vergleich zu anderen Sportlern vielleicht in dem Alter.
Du hast einiges miterlebt. Du hast danach, der SCC wurde irgendwann zu den BR Volleys, hast mit ihnen noch zwei Meisterschaften gefeiert. Wie war das für dich? War das so ein Kindheitstraum?
Ja, also natürlich ist das ein Kindheitstraum, deutscher Meister zu werden. Wir haben uns ja dann auch international immer weiterentwickelt. Hat alles mal angefangen irgendwann im Challenge Cup. Dann das Jahr darauf haben wir dann CIV-Pokal gespielt und der dann irgendwann auch in der Champions League aktiv mitgewirkt. Das war schon klasse, ja. Also auch für meine persönliche Entwicklung sportlich gab ja dann auch ein paar Einladungen zur Nationalmannschaft, die ich sehr genossen habe und die mich auch vorangebracht haben.
Jetzt kommt aber das Komische. Du hast dann auf einmal mit, glaube ich, 24 hast du dann gesagt, okay, das war's, ich ziehe mich zurück aus dem Profisport. Warum?
Ja, es waren viele Gründe. Ich war schon langjährig liiert mit meiner Freundin. Ich wäre gern noch mal ins Ausland gegangen. Wäre sportlich vielleicht auch möglich gewesen, aber ich hatte keine Lust auf Fernbeziehungen. Wir hatten das schon durch, weil sie in München auswärtig studiert hat über ein Jahr lang und das hat unserer Beziehung zu dem Zeitpunkt nicht gut getan. Innerhalb Deutschlands zu wechseln, hat für mich irgendwie auch keinen Sinn gemacht. Ich meine, ich war beim deutschen Meister, warum soll ich da zu einer anderen Mannschaft wechseln? Da wäre ich ja schön blöd gewesen. Und mit Berlin, meiner Heimatstadt, verbinde ich natürlich sehr viel. Meine Familie ist hier ansässig, meine Freunde natürlich auch. Ja, warum es dann zum abrupten Schluss kam, ich hatte gesundheitliche Probleme, ich hatte chronische Entzündungen in beiden Knien, die mir das Training und auch so das ein oder andere Spiel zur Hölle gemacht haben und für mich war das dann einfach der Schlussstrich. Ja, ich musste den dann ziehen, habe mich dann entschlossen, mich zu bewerben bei der Polizei für ein Studium im gehobenen Dienst und das hat dann auch geklappt und hat mir dann den Ausstieg auch ein bisschen erleichtert.
Fehlt dir oder hat dir das im Nachhinein gefehlt?
Die erste Zeit relativ wenig zu meinem Erstaunen. Mein Umfeld hat gesagt, naja, und du wirst das Volleyballspielen vermissen, du bist noch so jung, warum hörst du jetzt auf? Aber man merkt dann doch, was man für Freiheiten eigentlich genießt, wenn man nicht sich nach der Mannschaft immer richten muss, irgendwie sein eigenes Ding machen kann, am Wochenende frei hat, die Feiertage frei hat. Ich habe das sehr genossen, aber jetzt so nach ein paar Jahren kribbelt das doch wieder. Man möchte wieder auf ein bisschen höherem Niveau spielen. Sicherlich ist das nicht mehr so in dem Umfang möglich wie früher, aber das hat mich dann auch dazu gebracht, nochmal in der dritten Liga jetzt anzugreifen.
Wo spielst du jetzt und wie lange machst du das jetzt wieder in der dritten Liga?
Ich habe jetzt diese Saison angefangen, in der dritten Liga zu spielen beim PSV Neustrelitz. Ist ein sehr familiärer Verein mit einer unheimlich großen Fanbase. Also wir haben regelmäßig bei den Spielen 400 bis 500 Zuschauern, die uns immer wirklich tatkräftig auch unterstützen. Also da kann sich so der ein oder andere Erstliga-Verein mal verstecken. Und es wird von der Organisation, aus dem Management unheimlich viel möglich gemacht für uns Spieler aus Berlin. Sicherlich ist das eine große Belastung, da mal diese weiten Strecken auf sich zu nehmen. Aber der Verein ist auch uns entgegengekommen, hat gesagt, wir bieten eine Trainingszeit in Oranienburg an, was für uns vielleicht eine halbe Stunde zu fahren ist. Wir sind zwei Leute aus Potsdam und drei aus Berlin. Und die Leute aus Neustrelitz kommen dann halt nach Oranienburg gefahren und das war halt ein Entgegenkommen vom Management, was ich so gar nicht erwartet habe und wo ich dann auch gesagt habe, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das kennt man aber so aus der, ich sag mal so aus dem deutschen Profibereich, klingt das auch schon tatsächlich sehr speziell, weil teilweise, wie du es auch schon gesagt hast, so in einigen Bundesligen, egal jetzt in welchem Sport, sind so eine Sachen nicht üblich.
Ja, ich kann auch nicht so richtig beantworten, woran das liegt. Ich weiß, dass da in der Region halt nicht viel mit anderen Sportarten vorhanden ist, sage ich jetzt mal. Von daher sind die Sponsoren auch da, die da im Hintergrund stehen und das Ganze natürlich finanziell ermöglichen. Aber die Leute, die da im Management arbeiten, die sind halt wirklich mit Leidenschaft dabei. Ja? Also der Trainer, der macht das schon von der Pike auf, sage ich mal. Hat auch viele Leute hochgezogen da in die dritte Liga, die jetzt gar keine Grundausbildung haben. Unser Teammanager war früher selber Spieler und ist jetzt komplett in den Managementbereich gewechselt, weil er auch gesundheitliche Probleme hat, aber halt auch einfach sieht, dass das Projekt wächst und er jetzt sportlich nicht mehr so ganz mithalten kann. Aber die beiden, die schmeißen den Laden da im Prinzip und haben da unheimlich viele Helfer auch ringsrum, die da mit viel Engagement dabei sind und es macht wirklich Spaß.
Lass uns mal im sportlichen Bereich bleiben. Nehmen wir uns mal Sportdeutschland vor. Gefühlt ist ja momentan so alles Randsportart bis auf Fußball. Wie hast du das selber gesehen, gerade im Bereich Volleyball? Wie ist es da so vernetzt?
Ja, gerade in Berlin ist natürlich die Konkurrenzsituation eine ganz besondere. Ja, wir haben hier einen sehr guten Handballverein, einen Basketballverein, gleich zwei Fußballvereine, Eishockey noch dazu und nebenher versuchen halt die anderen Randsportarten in ihrer Koexistenz ihr Dasein zu fristen. Ist unheimlich schwer, Sponsoren zu akquirieren. Ich weiß, dass mit dieser Sportmetropole, die ja vor ein paar Jahren ins Leben gerufen wurde, ein Netzwerk entstanden ist, von dem alle Vereine in großem Maße profitieren. Ich finde es im Volleyball nochmal eine ganz besondere Sache. Da wird auch viel mit dem VCO in Berlin hier zusammengearbeitet. Das ist ja dieses Jugendnationalmannschaftsprojekt, wo auch viel schon Verbindungen in die ersten Ligen geknüpft wurden und auch sehr gute Verbindungen zur Sportschule existieren. Also von daher, Netzwerk ist wichtig und ich glaube, das gewinnt in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung auch.
Kann man heutzutage als Volleyballprofi gut leben?
Das hängt ganz davon ab, bei welchem Verein man spielt. Ich weiß, dass in der unteren Tabellenhälfte ist es schon recht schwierig, ich sage mal für deutsche junge Spieler, vernünftiges Dasein zu fristen. Da werden keine Top-Gehälter bezahlt, aber man kann damit sehr gut sein Studium finanzieren. Die guten deutschen Profis, die haben wirklich ein erträgliches Auskommen, kann man sagen. Allerdings wird das auch nicht bis zur Rente reichen. Das war auch so ein Punkt. Ich wollte nie an diese Stelle kommen, mit Anfang 30 mir überlegen zu müssen, was ich nach dem Sport jetzt eigentlich mache. Jeder wird das bestätigen können, wenn man 10, 15 Jahre aus der Schule raus ist, dann vielleicht noch mal eine Ausbildung anfangen möchte oder ein Studium. Man muss das Lernen erstmal wieder lernen. Und für mich waren das dann 5 Jahre raus sozusagen aus der Schule und ich habe mir das halt noch zugetraut und ich wollte halt nicht an den Punkt kommen, wo ich sage, ja, ich bin jetzt so bequem und alt schon, dass ich mir das vielleicht gar nicht mehr zutraue oder nicht mehr kann.
Also es ist doch nochmal ein Unterschied zu anderen Sportarten der Volleyball. Also ich weiß nicht, mit was könnten wir es vergleichen? Mit Basketball, mit Eishockey?
Ich denke mal, dass die Spitzenverdiener, zumindest in der deutschen Liga, sowohl im Basketball als auch beim Eishockey, nochmal deutlich mehr verdienen als wir hier im Volleyballbereich. Aber man sieht halt auch, okay, jetzt ist die Finanzkrise schon wieder ein bisschen her, aber auch die guten Ligen, wo man noch vernünftig verdienen konnte, früher in Italien und auch in Frankreich, da sind die Gehälter auch deutlich zurückgegangen. Gut kann man noch in Russland verdienen und in Polen und China ist gerade wahnsinnig im Kommen, überhaupt so Fernost. Da gehen viele Spieler hin, auch wenn das sportliche Niveau jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut ist, aber da ist unheimlich viel Geld zu holen. Und wenn man mal ehrlich ist, am Ende guckt natürlich jeder Profisportler, dass er so lange wie möglich mit seinem Einkommen halt hinkommt, ne, um sein Leben nach dem Sport sozusagen zu finanzieren oder sich jetzt schon was aufzubauen.
Ich sag mal jetzt so, bei einem Volleyballer, der wirklich gutes Geld verdient, reden wir da von einer 6-stelligen Summe im Jahr, oder?
Ja, also selbst in Deutschland, in der Bundesliga, werden schon in den oberen Vereinen 6-stellige Summen bezahlt, ja.
Okay, ja gut, wenn ich das über ein paar Jahre mache und hinkriege, kann ich mir zumindest ein bisschen was weglegen. Aber was du auch schon gesagt hast, das trifft halt die wenigsten. Dann hast du vielleicht 10, 12 Spieler, bei denen das so funktioniert, aber nicht mehr.
Ja, also ich sag mal, es verdienen höchstens, aber allerhöchstens eine Handvoll Spieler in der Bundesliga 6-stellig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr sind. Wobei die Gehälterstruktur zumindest im oberen Bereich, glaube ich, die letzten Jahre tendenziell eher gestiegen ist.
Wie siehst du denn allgemein so den Verlauf des Volleyballs in Deutschland? Also an was für einem Punkt bewegen wir uns? Kann es tatsächlich nochmal ein Sport werden oder ist es schon ein Sport, wo man sagt, da liegt mehr Aufmerksamkeit drauf oder was muss passieren?
Na, mein alter Verein, die BA Volleys, haben als Lokomotive extrem viel schon getan für den Volleyballsport. Das muss man sagen, mit dem Schritt von der Sömmeringhalle in die Max-Schmeling-Halle ist hier in Berlin halt auch die Zielgruppe gewachsen. Also es kommen deutlich mehr Zuschauer, auch wenn die Zahlen jetzt möglicherweise ein bisschen stagnieren in den letzten 1, 2 Jahren, aber irgendwann ist der Markt halt auch gesättigt, ne? Aber es wird viel mehr im Fernsehen gezeigt, sicherlich auch im Beachvolleyballbereich, jetzt durch die Erfolge von Laura Ludwig und Kira Balkenhorst und zuvor von unseren Herren. Aber ja, man sieht, dass jetzt auch die neue Generation in der Halle, die jetzt nachgewachsen ist mit Christian Fromm, Dennis Caliberda, Philipp Collin, sind alles sehr, sehr gute Leute. Und auch jetzt, die gerade aus der Schule rauskommen, so die 18-, 19-Jährigen, da ist sehr, sehr viel Potenzial, dass wir vielleicht auch im Hallenbereich bald international wirklich mal ein paar mehr Medaillen gewinnen und dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit ein bisschen größer wird in den Medien.
Wie kommt denn der Volleyball-Nachwuchs so zustande? Ich glaube, in Berlin gibt es ja auch die ein oder andere Kooperation mit Schulen.
Ja, es gibt Kooperationen, die BR Volleys haben da auch eine Partnerschaft ins Leben gerufen. Wie das jetzt heutzutage aussieht in dem Jugendbereich, das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau sagen. Ich weiß, dass das früher zu meinen Jugendzeiten die Sichtungstrainer von den Vereinen viel in den Schulen unterwegs waren, hauptsächlich im Ostteil der Stadt. Warum das so ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Aber da wird schon viel versucht, von den Schulen erstmal direkt zu akquirieren, die dann gegebenenfalls später dann an den Schulenleistungssportzentrum nach Hunschenhausen dann zu holen, wo sie dann von besseren Trainern auch mehr gefördert werden können. Natürlich mit Trainingsumfängen nach oben gegangen werden kann und die Organisation ringsum Spieltage und den Schulbetrieb besser organisiert wird.
Lass uns nochmal zurückkommen zu dir als Spieler. Hat es bei dir irgendwelche Rituale gegeben oder irgendwelche Macken, die du vorm Spiel hattest, die du immer wieder so abgespult hast?
Nein, eigentlich gar nicht. Der Tagesablauf war ja im Prinzip vorgegeben. Wir haben morgens immer nochmal eine lockere Einheit, ein Stündchen gemacht. Danach eine Videoanalyse des Gegners, waren dann gemeinsam essen und dann, ja, dann bin ich auch nach Hause gefahren, habe nochmal ein Stündchen geschlafen, manchmal auch zwei, ja, einen Kaffee getrunken und dann zum Spiel gefahren. Also da, also ich hatte keine besonderen Rituale. Es gibt Spieler, die sich eine Playlist erstellen, ein bisschen Musik hören, um sich da zu fokussieren, aber das habe ich so nicht gebraucht.
Jetzt ist ja ein Zeitpunkt, ich meine, du bist noch keine 30. Was nimmst du dir vor für die Zukunft? Was willst du sportlich machen? Was willst du beruflich machen?
Naja, ich bin durch meine Arbeit sportlich ein bisschen eingeschränkt. Ich kann nicht so viel machen, wie ich gerne möchte. Ich habe auch eine gewisse Verantwortung, meinen Körper so weit zu erhalten, dass ich vernünftig verwendet werden kann bei der Polizei. Also Risikosportarten fallen für mich jetzt erstmal aus. Ja, aber ich möchte schon gerne versuchen, noch auf dem Level, auf dem ich mich jetzt befinde, obere dritte Liga, das vielleicht noch ein, zwei Jährchen weiter fortzuführen und dann eventuell wieder ehrenamtlich irgendwie in den Trainerbereich zu wechseln und mein Wissen halt weiterzugeben an andere, die es brauchen oder wollen.
Wie wichtig war denn für dich oder ist es immer noch, weil du spielst ja immer noch, das Thema der Kopf? Wie wichtig ist der Kopf für dich in der Sportart?
Gerade Volleyball ist unheimlich. Also schon eine Kopfsportart, muss man schon sagen. Muss sich in unheimlich vielen Bereichen extrem fokussieren. Ich glaube, dass da auch nochmal andere Anforderungen herrschen als jetzt vielleicht beim Fußball, wo ich, sage ich mal, der Ball auch mal ruhen kann vor mir, ich vielleicht mal eher über Sachen nachdenken kann. Das ist im Volleyball so nicht möglich. Ja, ob das jetzt der Angriff ist, wo die Bewegungsabläufe hundertprozentig stimmen müssen, da ist viel Timing mit im Spiel und Automatismen natürlich, wie in anderen Sportarten auch. Aber ich glaube, im Volleyball insbesondere, wo Fehler auch schnell bestraft werden, alleine schon durch das Punktesystem, muss man schnell versuchen, alte Sachen abzuhaken und sich auf neue Abläufe, auf neue Vorgänge, auf eine neue Spielsituation einzustellen. Ne?
Wie hast du das gemacht? Was war für dich so ein Vorgehen, wie du dagegen oder damit am besten arbeiten konntest?
Ich habe für mich im Kopf häufig Bewegungen analysiert. Was habe ich falsch gemacht, aber das wirklich in Sekundenbruchteilen und dann auch abhaken, abschalten, einmal tief durchatmen und Aufschlag vom Gegner beobachten. Weil die Annahme war dann immer die nächste Aktion, da sind alle Spieler dran beteiligt und du hast im Volleyball einfach nicht die Zeit, groß über Fehler nachzudenken.
Ja, sehr schön, weil das sind auch so die Punkte, die ich auch immer als sehr wichtig ansehe. Zum einen hast du gesagt Fokus, zum anderen atmen und einfach das Abhaken, was passiert ist und sich wieder auf die neue Spielsituation einstellen. Du warst unter anderem auch ein sehr guter Aufschläger, du hast eine sehr gute prozentuale Quote immer gehabt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das hat auch viel mit Konzentration zu tun.
Ja, Konzentration natürlich, aber ich glaube viel mehr noch Automatismen in den Bewegungsabläufen. Beim Aufschlag ist unheimlich wichtig der Anwurf, vor allen Dingen die Höhe. Und ich habe auch gemerkt, jetzt mit dem wenigen Training, was ich jetzt habe, mein Aufschlag ist sehr schlecht geworden. Also im Vergleich zu früher Ich merke einfach, dass mir da die Wiederholungen fehlen. Und das war im Volleyball, als junger Spieler hat da eher mal jemand gesagt, naja komm Ricky, jetzt schlag mir mal hier nochmal 100 Aufschläge nach dem Training. Das hat sich natürlich dann irgendwann auch wieder gespiegelt, ne, in meinem Kopf abgespeichert. Aber ich muss sagen, jetzt so über die letzten 3-4 Jahre, klar, das Grundgerüst ist noch da, aber die Wiederholungen fehlen mir jetzt einfach und das ist fast noch wichtiger als der Fokus.
Was passiert denn eigentlich im Kopf, gerade im Volleyball? Gutes Beispiel, er liegt 0-2 zurück oder du liegst 0-2 zurück und jetzt geht es ja im Kopf erstmal los mit den ganzen Gedanken. Wie hast du dagegen angekämpft?
Naja, man versucht für sich Strategien zu entwickeln, wie man jetzt vielleicht seiner Mannschaft doch noch zum Sieg verhelfen kann. Als Mittelblocker hatte ich eine sehr, sehr taktische Funktion auch. Meine Aufgabe war es, den gegnerischen Mittelblocker zu binden, möglichst in der Mitte zu halten, um meine Außenangreifer frei zu machen, dass die möglichst nur in einer Block haben und dann effektiv für unser Team punkten können. Das erforderte auch viel Kommunikation mit unserem Zuspieler, viel Zusammenarbeit, weil der natürlich das Spiel lenkt und auch leitet und ich mich viel mit ihm abstimmen musste, welche Angriffswege ich jetzt laufe, um halt auch den gegnerischen Mittelblocker dann zu binden.
Wie trainiert ihr sowas ein? Also ich meine, ich mache jetzt mal den Sprung zum American Football. Da gibt es dann im Endeffekt vor der Saison einen dicken, fetten Wälzer, wo im Endeffekt so alle Angriffssysteme irgendwie drinstehen, natürlich auch die Verteidigungssysteme. Aber wie läuft es bei euch? Wird dann Anfang der Saison werden 3, 4, 5, 6, 7 Sachen einstudiert und das nimmt man die ganze Saison mit oder wie läuft's?
Na, man fängt erstmal mit den Basissachen an. Das ist erstmal der klassische Aufsteiger und guckt dann, das hängt natürlich auch immer ein bisschen mit den Fähigkeiten des Zuspielers und des jeweiligen Angreifers zusammen, was für Bälle möglich sind. Ja. Man versucht das Modell dann ein bisschen weiterzuentwickeln. Das kommt ja dann im Jugendbereich, sage ich mal, wo man dann den 2-Meter-Schuss spielt, dann auch mal einen Aufsteiger über Kopf, einen weggesprungenen Aufsteiger. Im Damenbereich gibt es ja dann noch den Einbeiner, also der Kopf, bei der lang zur Antenne gespielt wird. Das findet sich über die Saison. Das bedeutet aber unheimlich viel Arbeit. Glücklicherweise ist es ja im Profibereich so, dass Bewegungsabläufe aus dem Jugendbereich schon so weit einstudiert sind, dass sich das Bild dann auch relativ schnell fügt. Also das bedarf jetzt nicht so wahnsinnig viel Abstimmung. Das ist halt immer eine Timing-Sache. Je nachdem, wie groß auch der Zuspieler ist, verändern sich die Flugbahnen vom Volleyball, weil ja natürlich ein 2-Meter-Spieler wird den Ball von einem anderen Punkt spielen als jetzt ein 1,80-Spieler. Ja, aber ich sag mal, einen Monat zusammen trainieren, dann sollten so die Grundangriffe eigentlich sitzen.
Was ist das, was dir eigentlich immer so am meisten Spaß gemacht hat bei dem Ganzen?
Tatsächlich Abwehrtraining, völlig unspezifisch oder untypisch für meine Position, aber ich habe das geliebt. Also Kampf um Bälle und sich hinschmeißen, versuchen den Ball noch zu retten, das macht auch, finde ich, einen guten Mittelblocker, unterscheidet das von einem sehr guten Mittelblocker. Ja? Also Mittelblocker, die hinten in der zweiten Reihe tatsächlich vielleicht den einen oder anderen gegnerischen Punkt verhindern, sind sehr rar gesät.
Es gibt ja immer wieder, also habe ich im Sport zumindest selber die Erfahrung gemacht, du hast ja in jeder Mannschaft immer ein paar echt durchgeknallte Menschen. Gibt es irgendwie so Situationen, wo du noch so dran denkst und eigentlich mit lustigen Erinnerungen zurückdenkst?
Ja, auf jeden Fall. Also so in der Anfangszeit hatten wir sehr viel mit osteuropäischen Profis zu tun, ob das jetzt Tschechien war oder Serben. Und dann so im Laufe der Zeit kamen dann so die ganzen Angloamerikaner dazu, ja, Kanadier, die Amis, Australier. Und das war wahnsinnig interessant zu sehen, wie diese Kulturen aufeinanderprallen. Und dann man als Mitteleuropäer dazwischen sozusagen, da waren diverse lustige Aktionen. Scott Tusinski ist das beste Beispiel dafür. Ein wahnsinnig sympathischer Typ mit einem Kommunikationsverhalten. Der hat geredet wie ein Maschinengewehr. Nicht immer sinnvoll, aber es war immer sehr lustig. Halt eben ein kommunikativer, offener Typ und der konnte viel Brücken schlagen auch, ja, und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und dieses ganze Interkulturelle, das war schon sehr cool.
Das kann ich im Nachhinein nur bestätigen, also ich glaube, es war eine sehr lustige Zeit, als Scott in der Mannschaft war. Man hat irgendwie gesehen, dass wirklich viele Leute sehr viel mehr gelächelt haben als davor, weil er halt auch einfach so diesen gewissen Wahnsinn irgendwie in sich drin hatte.
Ja, er war auch so ein bisschen selbstironisch, ja, den Wahnsinn im Menschen, ja. Es ist immer schön, wenn Menschen auch mal Spaß über sich selbst machen können, nicht alles immer so auf die Goldwaage legen und auch mal einen Spaß im Training machen können und aber trotzdem ihre Leistung bringen. Er war trotzdem immer ein sehr fokussierter Spieler, auch absolut ein Leader-Typ, der die Leute motivieren konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm.
Was wünschst du dir jetzt für die Zukunft, wenn du dir was aussuchen kannst? Wenn du jetzt drei Wünsche hättest für die Zukunft, was für dich Positives eintreten soll?
Na, ich wünsche mir für den Verein, in dem ich gerade spiele, dass er mittelfristig den Sprung in die zweite Liga schafft, weil die Leute, die dahinter stehen, die haben das absolut verdient, auch mit dem ganzen Konzept, was sie da erarbeitet haben. Für mich persönlich wünsche ich mir natürlich, dass ich so viel wie möglich an diesem Projekt mitwirken kann, sofern mir das meine Arbeit erlaubt und auch meine Gesundheit. Ja, und beruflich möchte ich natürlich ebenfalls vorankommen, bin gerade dabei, einen Einsatz zu planen. Um mich zu empfehlen, halt auch für höhere Aufgaben und ich hoffe, dass es da für mich auch weitergeht.
So, dann sage ich dir lieben Dank für das Interview und dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich habe zu danken.
Das war das Interview mit Ricardo Ricky Galandi. Alles weitere an Infos findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch jetzt noch eine geniale Woche und go for it, dein Head Coach Marc.